So, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich mit euch. Herrlicher Raum. Luft, Atmen, Raum. Das, was bis jetzt so ein bisschen gefehlt hat, ist Wahrheit, Tatsache geworden. Der Wunsch, Platz zu haben, bequem sitzen zu können. Alle sehen alles. Und alle hören alles. Ja, und wir wollen uns heute weiter beschäftigen mit der Thematik, die Jörg eigentlich schon angefangen hat. Es geht in dieser Frage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in dem Erleben dessen, was wir eben gesagt haben, um Weisheit, und das würde man nie denken. Aber wenn man von Weisheit spricht, dann denkt man zuerst einmal an Wissenschaft, an Erkenntnis, an weiß ich welchen vielen Erfahrungen, die man schon gesammelt hat und die man dann menschlich ausgewertet hat und irgendwo anwendet. Jedenfalls so ähnlich finden wir das, wenn wir Lexikas befragen, was ist Weisheit? Die Weisen unter den Weisen sind jetzt aber gesucht. Wo sind die Weisen? Wer ist weise? Wissen ist Macht. Doch wer nicht weiß, dass Weisheit beweist, weiß unwissentlich nichts von den weisen Weisungen des Wissens. Ja. Wissen ist Macht, das kennen wir. Doch wer nicht weiß, dass Weisheit beweist, weiß unwissentlich nichts von den weisen Weisungen der Weisheit des Wissens. Das ist eine alte Binsenweisheit, dass Wissen nicht mit Weisheit gleichgesetzt werden kann. Ein Mensch kann viel wissen, aber wenig Weisheit besitzen. Und es gibt Menschen, die wenig wissen, aber viel Weisheit haben. Schon Salomo, und von Salomo heißt es, dass er der weiseste Mensch war, den es je gab. Wir werden noch hören, weshalb er so viel Weisheit besaß. Er sagte, lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Also er hielt nicht allzu viel von dem sich aneignen von Wissen. Natürlich braucht man Wissen. Aber man kann sich auch darin verirren. Und Paulus fügt dem hinzu, die immer zu lernen und doch nicht zur Erkenntnis der Weisheit gelangen. Und das ist das Dilemma. Man kann lernen und lernen und lernen, aber die eigentliche Weisheit dabei verpassen. Wikipedia, das Online-Lexikon, sagt zu Weisheit, als Weisheit wird eine transkulturell zeitlose, universalmenschliche, reale oder ideale, entweder als reifungsbedingt erwerbbar oder aber als göttlich verliehen gedachte, exzeptionelle Fähigkeit bezeichnet. Sie zeichnet sich durch eine ungewöhnlich tiefe Einsicht in das Wirkungsgefüge von Natur, Leben, Gesellschaft, besonderes Wissen, eine herausragende ethisch-moralische Grundhaltung und damit, das damit verbundene Handlungsvermögen aus. So, jetzt wissen wir es. So sieht es von der Welt her gesehen und was Menschen sich erdacht haben aus. Es gibt zahllose Definitionen und Konzepte von Weisheit, heißt es dort weiter, die sich in der Regel in den Spannungsräumen zwischen Wissen und Intuition, Verstand und Gefühl, Reife und Kindlichkeit, Klugheit und Torheit, weltzugewandter Diesseitigkeit und Transzendenz, also Hinwendung zum Unsichtbaren, zu dem, was man nur ahnen kann, bewegen. Weitgehende Übereinstimmung herrscht in der Ansicht, dass Weisheit von außergewöhnlicher geistiger Beweglichkeit und Unabhängigkeit zeugt. Sie befähigt ihren Träger systematisch, jetzt muss ich da ein bisschen weiter schalten. Ich habe etwas ausgelassen vorher. Entschuldigung. Das kann man löschen. Also. Nochmal, sie befähigt ihren Träger, systematisch Dinge zu denken, also eine weise Erkenntnis, ein weiser Entschluss, ein weises Urteil, oder zu sagen, ein weises Wort, ein weiser Rat, oder, danke Lisa, oder zu tun, ein weises Verhalten, die einen Normalsterblichen, der die Dinge weniger gründlich oder tiefschürfend durchdenkt, nicht in den Sinn kommen. Das sagt Wikipedia. Auf der Grundlage dieser Definition stellen wir uns jetzt aber die Frage, so wie sie Paulus im ersten Korintherbrief stellte, wo sind die Weisen unter uns? Sachverständige werden in vielen Bereichen oder vielleicht sogar in fast allen Bereichen zu Rate gezogen und es gibt kaum ein Sachgebiet, für den nicht zum Teil ausgebildete, zum Teil aber auch selbsternannte Kundige ihr Wissen, ihr Können und ihre Weisheit anbieten, wie etwa hier. Bei vielen von ihnen können wir beobachten, wie sich buchstäblich erfüllt, was Gott in seinem Wort über sie zu sagen hat. Und das gilt eben für alle, die denken, sie würden mit dem, was sie tun, weise handeln, weise Ratschläge geben in dem, was sie sagen, weise Ratschläge, wenn es um Behandlungen geht. Also man fragt sich schon, wenn man so ein Inserat liest, wie will eine Person all diese Probleme lösen? Ich gehe zu ihr und sie löst alle meine Lebensprobleme. Das ist ein Irrwitz. Aber es wird angeboten und die Leute machen davon Gebrauch. Was ist eine solche Weisheit? Gott sagt dazu, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Und das ist das große Dilemma. Jeder Mensch könnte Gott in der Natur kennenlernen, ich meine nicht Gott persönlich, aber seine Weisheit. Und wer die Pflanzen betrachtet und die Tiere, wie sie leben, wie sie geschaffen sind, was sie alles vermögen, und wenn man erstmal den Menschen noch betrachtet, in seiner Komplexität, wie er lebt und existiert, dann müsste man, wenn man ehrlich denkt, dahinter eine riesige Weisheit entdecken, die das geschaffen hat. Und das ist die Weisheit Gottes. Aber die Menschen bleiben in ihren Überlegungen im Diesseits stecken und mit ihrer Weisheit können sie eben Gott nicht finden. Das ist die große Dissonanz, die hier angesprochen wird. Ein ganz typisches Beispiel ist ein Mann, den ich kurz vorstellen möchte. Bei ihm wird ganz deutlich, was eben nicht geschehen ist in seinem Tun. Erstmal. Und ich nehme ihn als Beispiel von den Menschen, die eben ihr Wissen nicht in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Wissen und vor allem mit seiner Weisheit abgeglichen und ausgerichtet haben. Ich spreche von Max Türkauf. Ich weiß nicht, wer den Namen schon mal gehört hat. Ein Wissenschaftler, gelebt hat er von 1925 bis 1993. Er war jahrelang als Professor für physikalische Chemie an der Universität Basel tätig und entscheidend an der Entstehung einer Anlage zur Herstellung von schwerem Wasser beteiligt. Mit schwerem Wasser wird aus Uran Plutonium erzeugt, das wiederum in Atomwaffen verwendet wird. Er erzielte seinen größten Erfolg 1959 mit der Anlage zur Herstellung schweren Wassers. Weiß man heute gar nicht mehr. Aber es war dieser Mann, der eine solche Anlage erfunden und hergestellt hat. Im gleichen Jahr wurde in der französischen Sahara die erste Plutoniumbombe gezündet. Also kaum war das schwere Wasser erfunden, wurde damit eine Atombombe hergestellt und gezündet. Und das wurde für Max Türkauf zum sogenannten Damaskus-Erlebnis. Damaskus-Erlebnis muss man vielleicht für die erklären, die noch nie von Damaskus und dem Erlebnis von Paulus gelesen oder gehört haben. Aber der Paulus war auf dem Weg, um Christen in Damaskus zu verfolgen, gefangen zu nehmen und womöglich zu töten. Und auf diesem Weg nach Damaskus erscheint ihm Jesus. Und er sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das war das Damaskus-Erlebnis. Er wollte die Christen umbringen und hat damit gegen Jesus gehandelt und damit gegen Gott. Und ähnlich ging es eben hier diesem Mann. Er erfindet mit menschlicher Weisheit eine Maschine zur Herstellung von schwerem Wasser und das wird sofort missbraucht und als Atombombe missbraucht. Und da gehen ihm die Augen auf. Und er macht Folgendes. Max Türkaufs Lebenslauf erlitt einen eklatanten Bruch, als er erkannte, dass die ausschließlich rationalistisch-materialistische Wissenschaft in eine Sackgasse geführt hat. Immer klarer wurde ihm der tragische Aberglaube einer sogenannten wertfreien Naturwissenschaft bewusst. So vertauschte er nach seiner Bekehrung seine wissenschaftliche Karriere mit der bewussten Nachfolge Christi. Er schrieb, mein Weg ging vorwärts, heimwärts, Christuswärts. Das Geheimnis der Gnade ist unergründlich, aber sie wird allen gewährt, die sich um Gott bemühen. Jedes Ding, das erfunden wird, kann eben so oder so eingesetzt werden. Und deshalb ist Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnis nicht einfach neutral. Zuerst schon, aber je nachdem, wie sie eingesetzt wird, bekommt sie dann einen positiven oder negativen Wert. Ich kann einen Hammer nehmen, um einen Nagel einzuschlagen und etwas zu befestigen. Kann den Hammer aber auch nehmen und einen Menschen totschlagen. Also ist es nicht mehr wertneutral. Sobald es angewandt wird vom Menschen. Und das ist mit aller Wissenschaft so. Also das, der Weg von menschlichem Wissen zu göttlicher Weisheit geht also so, es gibt kein neutrales Wissen, jedes Wissen stammt von Gott. Und Gott möchte, dass wir ihn mit diesem Wissen ehren und ihn fragen, wie wir damit umgehen sollen. Das ist das, was ich vorher mit Abgleichen erwähnt habe. Wer zu dieser Haltung, zu dieser Einstellung gelangt und sich damit ganz Gott unterstellt, der wird mit Weisheit beschenkt und hat Zugang zur Weisheit Gottes, um darin zu wachsen. Auch von dir könnte es dann wie von Jesus heißen, Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Wie immer du heißt, Max oder Lilly, könnte es daneben heißen, nahm zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen oder zu einem reifen Mann heran oder zu einer jungen oder reifen Frau. Gottes Gnade war mit ihm oder ihr und die Menschen hatten Freude an ihm oder ihr. Frage ist, möchtest du das? Dass man das von dir sagen kann? Möchte den Weg dazu aufzeigen. Also das war Max Türkauf, der uns auf die Spur brachte. Gott ist Weisheit. Ich möchte von Daniel kurz berichten, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Über ihn stammt das Todesurteil von König Nebukadnezar, als er wütend war über alle Weisen des Landes, weil sie einen Traum, den er hatte, nicht deuten konnten. Nachdem Daniel zusammen mit seinen Freunden Gott um Gnade, Erbarmen und Weisheit gebeten hatte und Gott ihm nachts im Traum die Bedeutung des Traumes von Nebukadnezar offenbart hatte, rühmte er Gott mit folgenden Worten: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Was lernen wir aus diesen Versen? Das war der Text. Gott hat und ihm gehören und er ist Weisheit und Macht. Er hat alles erschaffen, vollkommen und sehr gut in dem Zustand, in dem er es erschaffen hatte. Wir wissen, dass heute nichts mehr so ist, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Und die ursprünglich vollkommene Schöpfung eigentlich durcheinander geraten ist. Und das ist eine ganz schlimme Sache, die damals passierte durch Adam. Und seit Adam jeden Menschen betrifft. Auch wir Menschen sind nicht von Grund auf gut oder vollkommen. Gott hat Adam und Eva gut und vollkommen erschaffen, aber durch den Sündenfall, dadurch, dass Adam Gott ungehorsam wurde, ist der Ungehorsam zu allen Menschen durchgedrungen. Und das ist bis heute so. Kein Mensch ist von Natur auf Gott gehorsam. Und deshalb, wenn ein Mensch so getrennt bleibt von Gott, ungehorsam ist Gott gegenüber, nützt ihm alle menschliche Weisheit nichts. Sie führt ihn nicht zum Ziel. Weiter lernen wir, dass Gott alles unter Kontrolle hat und seine Herrschaft nicht abgegeben hat. Auch wenn in der Welt alles drunter und drüber zu sein scheint, Gott wacht über diesen Durcheinander und er hat die Fäden in der Hand. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass der Mensch in diesem Wirrwarr und Durcheinander zu ihm kommt, damit Gott ihn durch dieses Durcheinander hindurch lenken und leiten und ihn ausrüsten kann mit Weisheit. Wie er mit all diesen Unvollkommenheiten umgehen kann und soll. Aber noch viel mehr steckt dahinter. Paulus schreibt dann in dem, was er dadurch erkannt hat, im Nachdenken darüber, nachdem er zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatte, nach dem Damaskus-Erlebnis: Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Also, als dritter Punkt, je besser ein Mensch diese Tatsache versteht, desto demütiger und bescheidener wird er. Und desto tiefer wird sein Staunen über Gott und seine Liebe zu ihm. Wer Gott so erkennt, bei dem wird sich sein Bild von Gott mehr und mehr verändern und er wird aufhören zu meinen, er könnte über Gott urteilen und ihn sogar für gewisses Handeln anklagen. Er wird aufhören zu denken, er hätte Gott völlig verstanden und im Griff. Er wird umkehren und sich eine neue Grundeinstellung schenken lassen. Moment. Hier sind wir zu weit. Ah, da fehlen die Punkte noch. Fünftens, er wird aufhören, Forderungen an Gott zu stellen und zu meinen, er hätte an andere Recht auf irgendeine Wohlannehmlichkeit oder eine besondere Stellung in dieser oder der jenseitigen Welt. Er wird erkennen, dass er völlig abhängig ist von den Gnadenerweisungen Gottes. Und er wird von Herzen dankbar werden für das, was er nur durch Jesus Christus empfangen kann, nämlich Vergebung für seine falsche Haltung Gott gegenüber und für alle daraus entstandenen falschen Verhaltensweisen und Taten und für alles, was er am Guten nicht erkannt und nicht getan hat. Er wird ihm danken für jede Erkenntnis, die Gott ihm schenkt. Aber wir lernen noch mehr. Jesus ist die Quelle. Und zwar, oder auch der Geber aller Gnade, Weisheit und Kraft. Daniel brauchte Gottes Gnade und Kraft, um vor den König treten zu können und seine Weisheit, um dem König den Traum richtig deuten zu können. Du und ich, wir brauchen täglich Gnade, Weisheit und Kraft von Gott, um uns in dieser Welt so bewegen zu können und so verhalten zu können, dass es gut und richtig und nützlich ist. Jedenfalls, ich brauche das. Es kommt immer darauf an, welche Einstellung ich habe. Will ich einfach so dahin leben, egal wie es anderen geht, egal was mein Verhalten anrichtet, egal was meine Worte anrichten? Oder möchte ich eben, dass es von mir heißt, er nahm zu an Weisheit und Kraft, wie bei Jesus? Wir brauchen Gnade, Weisheit und Kraft, um das Gute lieben zu lernen und zu tun und das Böse hassen zu lernen und zu lassen. Du und ich, wir brauchen das. Zur Unterscheidung von Gut und Böse brauchen wir einen sicheren, zuverlässigen Maßstab. Und den bietet uns weder der Staat, schon gar nicht die Gesellschaft, leider meist nicht einmal mehr die Kirche in der Art, wie Gott ihn als unveränderlich in seinem Wort und in seiner Menschwerdung in Jesus Christus gegeben hat. Maßstab, Richtschnur, ist die deutsche Übersetzung des griechischen Wortes Kanon. Und wir sprechen ja in der Bibel vom Kanon. Vom Kanon des Alten Testamentes und vom Kanon des Neuen Testamentes. Und meinen damit eben Maßstab, Richtschnur, Regel, Grundsatz. Der Maßstab für Gut und Böse. Dieses Wort Kanon lesen wir in Galater 6 in den Versen 14 bis 16. Und Paulus sagt hier, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesem Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Der Maßstab weist den Menschen also erst auf das Fundament hin, auf dem eine neue Art des Lebens aufgebaut werden muss. Nämlich auf das Kreuz von Jesus Christus und auf seine Identifikation mit ihm. So wird er eine neue Schöpfung in ihm, in Jesus, ein Kind Gottes und damit Bürger des Reiches Gottes. Und als solche, als Bürger des Reiches Gottes, lernen sie durch die Hilfe des Heiligen Geistes, den sie bekommen, wenn sie Kinder Gottes werden, zu sehen, was sie wie beurteilen sollen. Für alle, die sich für Kinder Gottes halten, heißt das, all das, was die Welt bietet, alle ihre Vergnügungen, Weisheiten, Versuchungen und Verlockungen, die Schönheiten und Wunder der Natur, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die Technik, die Künste, eben, wie wir vorher gehört haben, auch Kabarett. Macht und Reichtum, aller Besitz und jede Beziehung zu Menschen, also alles, was du in dieser Welt hast und bist, darf weder deine Beziehung zu Jesus trüben, noch ein unbedingtes Vertrauen in ihn und eine unverbrüchliche Liebe zu ihm hindern. Und deshalb muss ich alles prüfen, was ich mir ansehe, was ich mir anhöre, was ich mir aneigne. Was macht es mit mir? Und dient es zum Guten oder trennt es mich eigentlich von einer sauberen, engen, liebevollen Beziehung zu Jesus und zu meinen Mitmenschen? All die vorgenannten Dinge haben dann keinen negativen Einfluss mehr auf die Freude, den Frieden und die Freiheit, die du aus Gnade in Jesus findest und erhältst. Du lernst weiter, was du wie beurteilen sollst. Alles, was die Welt ausmacht und deren Freuden bietet, kannst du nur dann richtig einschätzen und das Gute mit Dankbarkeit genießen und das Böse ablehnen und hassen, wenn du dir von Gott die Weisheit und auch die Kraft dafür schenken lässt. Alle Unvollkommenheit, alles Elend, alles Leid und allen Schmerz kannst du nur durch die Kraft und die Gnade ertragen, die du allein bei Jesus findest. Auch lässt du dich von nichts aus der Welt mehr gefangen nehmen oder abhängig machen, sogar dann nicht, wenn du physisch von jemandem in Gefangenschaft gesetzt würdest. Wenn du nach diesem Grundsatz lebst, das ist Weisheit. So hat Jesus gelebt. Und von ihm heißt es in 1. Korinther 1 und 2, so ein paar Auszüge, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft und Christus erweist sich als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also die Botschaft vom Kreuz ist die Weisheit Gottes für dich und für mich. Jesus hat dort deine und meine Schuld bezahlt und deine und meine Sünde von dir und mir weggenommen und ans Kreuz genommen. Das ist der Anfang der Weisheit. Wenn ich das im Glauben annehme, für mich ganz persönlich, Jesus hat das für mich getan, der wird ein Gotteskind und das ist der Anfang der Weisheit. Ich kann Gottes Weisheit nicht erwerben, ohne in Beziehung zu Gott zu kommen, ohne ein Gotteskind zu werden. Das ist die Weisheit Gottes. Deshalb hat der Jesus am Kreuz sterben lassen für dich und für mich. Deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Das war sein Auftrag, dich und mich durch sein Sterben zu erlösen von Sünde und Tod. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Also hier ist die Quelle für Mut, Weisheit und Kraft, die es braucht, das Böse zu lassen und das Gute zu tun. Hier ist die Quelle. Schau mal, was du bei Jesus abrufen kannst. Im Kolosserbrief steht, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Jesus hat also die göttliche Fülle für dich bereit. Und er schmeißt sie dir nicht nach. Das macht er nicht. Aber er möchte sie dir geben. Die Voraussetzung zum Erhalt der Weisheit beginnt also mit der richtigen Haltung. Wie wir das bei Daniel gesehen haben. Die Haltung des Glaubens, des absoluten Vertrauens in Gott. Und das, was er uns sagt. Und in diesem Vertrauen ist Daniel zu Gott gegangen und ist im Gebet zu ihm gegangen und hat abgerufen, was Gott für ihn bereithielt. Schenk mir, war sein Gebet. Gib mir, bitte, gib mir. Und genauso sagt es auch Jakobus, wenn es aber jemandem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Also komm im Glauben zu Jesus und bitte um die Weisheit, die du brauchst. Was haben wir gebeten, meine Frau und ich, um Weisheit für die Erziehung unserer Kinder? Was habe ich gebeten, Wie oft bin ich zu Gott gegangen, schenk mir Weisheit, wie ich dein Wort weitergeben soll, sodass es den Menschen etwas nützt. Wie oft habe ich um Weisheit gebeten, wie soll ich mit meinen Mitmenschen umgehen, mit dem einen oder dem anderen, vor allem mit denen, die einem Schwierigkeiten machen. Gib mir Weisheit und Kraft, dass ich so leben kann, dass es dem anderen und mir zum Nutzen wird und dir Ehre macht. Dazu brauchen wir allerdings eben die richtige Demut. Wir müssen zugeben können, dass wir sie selber nicht haben. Dass wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben, dadurch, dass wir, weiß ich, was alles schon gelesen oder gelernt haben. Sondern dass wir zugeben können, das alles hat mir schlussendlich nicht geholfen. Aber du hast die Hilfe für mich bereit. Du allein. Es ist deine Weisheit, die ich brauche. Wir lesen in den Sprüchen, im Kapitel 1, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Salomo ging mit dieser Bitte um ein reines Herz zu Gott, weil er wusste, ich brauche deine Weisheit, um dieses riesige Volk, das du mir anvertraut hast, dass ich über es regieren soll, richtig leiten kann. Und Gott schenkt ihm diese Weisheit, macht ihn zum weisesten Mann aller Zeiten. Leider ist Salomo nicht bei dieser Weisheit geblieben bis zum Ende seines Lebens. Aber Gott hat uns einen Helfer geschenkt, damit wir drin bleiben können. Er hat uns seinen Geist geschenkt, wenn wir denn Gottes Kinder geworden sind. Und er hilft uns, auch dabei zu bleiben. Wir sind besser dran, als Salomo dran war. Bitte um Weisheit, Kraft und Gnade für die Gestaltung deiner Beziehung zum dreieinigen Gott. Bitte um diese Weisheit, Gnade und Kraft für die Gestaltung deiner Beziehungen, die Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen. Bitte um diese Gnade, Weisheit und Kraft zur richtigen Beziehung zu deinem Vorgesetzten, zu deinen Angestellten. Bitte darum für deine Stellung im Beruf, in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Bitte darum für deinen Umgang mit deinem Besitz. Bitte darum für deine Aufgaben als Vater, Mutter, Leiter, Lehrer, Schüler, egal was du bist. Bitte darum, um geöffnete Augen und ein Verständnis für das, was täglich um dich herum geschieht und wo du mit hineingezogen bist, was dich betrifft, damit du das richtig einordnen kannst und richtig damit umgehen kannst. Und lies viel, viel in der Bibel. Vor allem auch in den Sprüchen und im Prediger. Nimm diese Bücher wieder mal zur Hand. Da gibt es so viele praktische Tipps, wie man womit umgehen kann und soll. Das ist Weisheit Gottes. Das ist nicht Weisheit von Menschen. Das ist nicht diesseits. begrenzt, sondern das ist immer in Bezug zum lebendigen Gott. Und wenn du noch nicht angefangen hast, eine Beziehung zu Jesus zu leben, dann fang heute damit an, damit du Zugang zu dieser Weisheit bekommst. Nimm heute Jesus in dein Leben auf als deinen Erlöser und Heiland und Retter. Und wenn du das schon getan hast, dann richte deine Gedanken, deine Gesinnung, deine Einstellung auf diese Weisheit aus. Damit du in Weisheit handelst, Tag für Tag. Der Herr schenke dir Gnade dazu und mir auch. Ich brauche sie täglich. Und ich bin mir bewusst über meine eigenen Unvollkommenheiten und Unfähigkeiten, die in mir selber drinstecken. Aber Jesus schenkt Gnade. Gnade der Vergebung, wo ich dann falsch gehandelt habe. Gnade zum Aufstehen und Weitergehen. Und Gnade zum Andersmachen. Seine Weisheit, seine Kraft. Amen. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. 1. Korinther 1, Vers 30. Als Segensspruch. Nehmt ihn mit in die kommende Woche. 1. Korinther 1, Vers 30.